Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 5: Diagnose des Entwicklungsstandes. Die Entwicklungsdiagnostik befasst sich mit der Frage, wie weit ein Kind entwickelt ist. Es geht dabei zum einen um die Charakterisierung des bisherigen Entwicklungsverlaufs, zum anderen aber auch um die Frage, welche Voraussetzungen für die weitere Entwicklung gegeben sind. Ziel ist also sowohl die Bestimmung des gegenwärtigen Status quo als auch die Abgabe von Vorhersagen für den künftigen Entwicklungsverlauf. Orientierung am Lebensalter. Traditionelle Entwicklungstests orientieren sich bei ihren Aussagen ausschließlich am Lebensalter eines Kindes. Der Entwicklungsstand eines Kindes wird daran gemessen, ob es in einem gegebenen Alter den Entwicklungsstand zeigt, den auch andere Kinder dieses Alters zeigen. Am Beispiel der motorischen Entwicklung bedeutet dies, dass ein Kind außerhalb des Normbereichs liegt, wenn es mit 18 Monaten noch nicht laufen kann und wenn gleichzeitig bekannt ist, dass 95% aller Kinder in diesem Alter laufen können. Bei Entwicklungstests, die ihre Aussagen am Alter des Kindes orientieren, liegt zumindest implizit ein biologisches Reifungskonzept zugrunde, da ja davon ausgegangen wird, dass die Entwicklung mit dem Alter voranschreitet. Eine Entwicklungsdiagnostik, die sich am Lebensalter orientiert, hat jedoch verschiedene Nachteile. Es ergeben sich beispielsweise kaum Aussagemöglichkeiten über die spezifischen Bedingungen, die zu den aufgefundenen Defiziten geführt haben, und damit über gezielte Präventions- oder Fördermöglichkeiten. Die Anwendbarkeit beschränkt sich außerdem im Wesentlichen auf Lebensaltergruppen, bei denen eine stärkere Reifungsabhängigkeit vermutet werden kann, das heißt vorrangig frühe Lebensabschnitte. Trotz der damit verbundenen Nachteile sind Entwicklungstests, die sich am Lebensalter orientieren, in der Praxis noch immer am weitesten verbreitet. Orientierung an Entwicklungssequenzen. Die Alternative zu einer lebensalterorientierten Entwicklungsdiagnostik besteht darin, den Entwicklungsstand innerhalb einer Entwicklungssequenz zu diagnostizieren. Hier wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung in typischen Sequenzen erfolgt, die sich theoretisch und empirisch aufweisen lassen. Wenn eine Sequenz der kognitiven Entwicklung bekannt ist, wie zum Beispiel sensomotorisches, präoperationales, konkret operationales und formal operationales Entwicklungsstadium, dann lässt sich nach diesem Ansatz durch entsprechende Tests feststellen, in welchem Entwicklungsstadium sich ein Kind befindet. Das Alter spielt dabei nur sekundär eine Rolle. Interessanter ist die Frage, welches Stadium ein Kind in einer bestimmten Entwicklungssequenz erreicht hat. Wenn das Alter überhaupt von Interesse ist, dann insofern, als festgestellt werden kann, in welchem Alter ein bestimmter Entwicklungsstand erreicht wurde. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist darin zu sehen, dass er über die gesamte Lebensspanne einsetzbar ist, da keine Abhängigkeit vom Lebensalter vorliegt. Weiterhin wird eine genaue Bestimmung des Entwicklungsstandes ermöglicht und dadurch eine gezielte Förderung auf der Basis der vorliegenden Entwicklungsbedingungen. Diesen Vorteilen steht jedoch der entscheidende Nachteil gegenüber, dass zunächst eine Entwicklungssequenz präzise bestimmt sein muss, bevor man versuchen kann, einen Test zur Erfassung des Entwicklungsstandes innerhalb dieser Sequenz zu konstruieren. Es gibt jedoch nur wenige Entwicklungsbereiche, in denen der Forschungsstand so weit fortgeschritten ist, dass dies problemlos möglich wäre. Dies dürfte der wesentliche Grund dafür sein, dass lebensalterorientierte Entwicklungstests noch immer den höchsten Verbreitungsgrad aufweisen. Im Folgenden wird daher überwiegend auf lebensalterorientierte Verfahren zur Entwicklungsdiagnostik eingegangen. Der Schwerpunkt wird dabei zunächst auf die methodischen Grundlagen der Entwicklungsdiagnostik gesetzt, bevor dann exemplarisch einige Testverfahren beschrieben werden. Bei der Darstellung der methodischen Grundlagen wird die klassische Testtheorie zugrunde gelegt, da sie die Basis der überwiegenden Anzahl der vorliegenden Entwicklungstests bildet. Abschnitt 5.1 – Methodische Grundlagen. Nachdem zunächst der zu erfassende Merkmalsbereich definiert wurde, stellt sich die Frage, wie die zu erfassenden Merkmale, wie zum Beispiel Sprachverständnis, operationalisiert, das heißt messbar gemacht werden können. Die Frage ist dabei, welches Spektrum an Aufgaben ein Kind lösen können muss, damit ihm ein bestimmter Entwicklungsstand zugeschrieben werden kann. Dazu müssen Aufgaben bestimmt werden, die die relativen Merkmale möglichst gut und repräsentativ abbilden. Bei einem Sprachentwicklungstest müssen beispielsweise Aufgaben gefunden werden, deren Lösung bzw. Nichtlösung auf einen spezifischen Entwicklungsstand hinweisen. Die Aufgaben sollten möglichst theoretisch begründet sein und den Entwicklungsstand möglichst umfassend abbilden. Es ist allerdings zu konstatieren, dass nicht für alle gängigen Entwicklungstests eine derartige theoretische Ableitung vorliegt. In vielen Fällen wird vielmehr von empirischen Beobachtungen ausgegangen, die den Testaufgaben zugrunde gelegt werden. Ein Beispiel wäre die Beobachtung der typischen motorischen Fähigkeiten von Kindern, wobei auf dieser Basis und nicht auf der Basis theoretischer Konzepte die Konstruktion von entsprechenden motorischen Aufgaben erfolgt. Am Ende dieses Konstruktionsschrittes liegt eine Anzahl von Aufgaben vor, die Kinder eines bestimmten Alters oder Entwicklungsstandes lösen können sollten. Der folgende Schritt besteht nun darin, die Angemessenheit der ausgewählten Aufgaben zu überprüfen. Hier geht es um die folgenden Fragen. Erstens. Ist die Aufgabe vom Schwierigkeitsgrad her so gewählt, dass es gelöste und nicht gelöste Aufgaben gibt? Als Ideal gilt dabei, dass der Anteil gelöster Aufgaben zwischen 20% und 80% liegt. Wenn alle oder fast alle Kinder die Aufgabe lösen bzw. nicht lösen, ist die Aufgabe ungeeignet. Es würde ja beispielsweise zur Differenzierung zwischen den Kindern nichts beitragen, wenn alle Kinder die Aufgabe lösen würden. Oder wenn eine Aufgabe so schwierig ist, dass überhaupt kein Kind sie lösen kann. Zweitens. Bildet die Aufgabe das angezielte Merkmal ab? Bei altersorientierten Tests stellt sich die Frage, ob die Aufgabenbeantwortung mit dem Alter korreliert. Die Aufgabe muss von älteren Kindern eher gelöst werden als von jüngeren. Wenn von Entwicklungssequenzen ausgegangen wird, muss die Aufgabe von Kindern gelöst werden, die auf der Entwicklungsstufe stehen, der die Aufgabe zugeordnet ist, beziehungsweise von Kindern, die auf einer höheren Entwicklungsstufe stehen. Kinder, die sich noch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe befinden, sollten sie nicht lösen können. Am Ende dieser ersten Analyseschritte werden die Aufgaben, die sich als geeignet erwiesen haben, zu einer ersten Testform zusammengefasst. Der neu entstandene Test ist aber nun noch hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität zu überprüfen. Objektivität. Definition. Mit Objektivität ist gemeint, dass das Testergebnis unabhängig von Einflüssen des Untersuchers sein muss. Definition Ende. Bei der Objektivität unterscheidet man zwischen Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität. Damit ist gemeint, dass das Testergebnis unabhängig davon zustande gekommen sein soll, wer den Test durchgeführt hat, wer ihn ausgewertet hat und wer ihn interpretiert hat. Andernfalls kommt keine objektive Messung zustande, da dies bedeuten würde, dass je nach Untersucher ein anderes, subjektives Ergebnis entsteht. Als Folge ergibt sich hieraus, dass der Test und seine Durchführung, Auswertung und Interpretation möglichst weitgehend standardisiert sein sollen. Erreichbar ist dies durch Durchführungsinstruktionen an die Testleiter, Auswertungsrichtlinien, die die Auswertung objektivieren, zum Beispiel Schablonen, und Interpretationshilfen für die Testresultate. In der Praxis gibt es allerdings häufig Situationen, in denen der Untersucher entscheidet, ob ein Ergebnis als Aufgabenlösung zu bewerten ist oder nicht. Gerade im Kindesalter gibt es häufig Grauzonen, da es oft schwierig ist, die Handlungen eines Kindes zu bewerten. Man kann zwar eine weitestmögliche, aber fast nie eine vollständige Objektivität erreichen. Reliabilität. Definition. Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit, mit der ein Test das misst, was er misst, unabhängig davon, ob es das ist, was er messen soll. Definition Ende. Bei der Reliabilität geht es darum zu bestimmen, ob die Messgüte eines Messinstruments hinreichend ist. Das Merkmal, das ein Test misst, soll durch diesen zuverlässig gemessen werden, auch wenn an dieser Stelle noch unklar ist, ob das angezählte Merkmal angemessen erfasst wird. Es werden im Wesentlichen vier Formen der Reliabilität unterschieden: Retest-Reliabilität, Paralleltest-Reliabilität, Split-Half-Reliabilität und Konsistenzanalyse. Retest-Reliabilität. Zur Bestimmung der Retest-Reliabilität wird der Entwicklungstest nach einem bestimmten Zeitintervall wiederholt, zum Beispiel nach 4 Wochen. Wenn der Test zuverlässig misst, sollte er bei beiden Messungen zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangen. Dies ist allerdings gerade bei Entwicklungstests ein Problem, da sich auch die Ausprägung des gemessenen Merkmals bei den Probanden verändert haben kann, weil sich ein Kind oder Jugendlicher weiterentwickelt. Eine mangelnde Übereinstimmung der Messungen kann also auch Ausdruck von Entwicklungsveränderungen sein. Daher ist die Bestimmung der Retest-Reliabilität nur bei einem Zeitintervall sinnvoll, in dem noch nicht mit Entwicklungsveränderungen zu rechnen ist. Paralleltest-Reliabilität. Voraussetzung zur Bestimmung der Paralleltest-Reliabilität ist, dass zu einem Entwicklungstest ein Paralleltest mit vergleichbaren Aufgaben vorliegt. In diesem Fall können beide Tests in kurzem Zeitabstand parallel zueinander eingesetzt werden. Wenn beide Tests zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen, dann spricht dies für eine hohe Zuverlässigkeit der Messungen. Auch hier gilt einschränkend, dass das Zeitintervall zwischen beiden Messungen nicht so hoch sein darf, dass Konfundierungen mit Entwicklungsveränderungen auftreten können. Split-Half-Reliabilität. Wenn kein Paralleltest vorliegt, besteht eine mögliche Alternative in der Bestimmung der Split-Half-Reliabilität. Dazu splittet man den Test in 2 vergleichbare Testhälften und vergleicht anschließend das Testergebnis der beiden Testhälften. Bei einem zuverlässigen Test sollten beide Testhälften zu einem vergleichbaren Testergebnis führen. Da hier eine zeitgleiche Messung durchgeführt wird, kann es nicht zu Konfundierungen mit Entwicklungsveränderungen kommen. Konsistenzanalyse. Ähnliches gilt für die Konsistenzanalyse, die als Verallgemeinerung des Split-Half-Verfahrens aufzufassen ist. Beim Split-Half-Verfahren wird eine spezifische Testhalbierung vorgenommen. Das Ergebnis kann dabei davon abhängen, welche Halbierung vorgenommen wurde. Die Konsistenzanalyse bildet beliebige Testhalbierungen und berechnet die durchschnittliche Reliabilität, die sich bei beliebigen Testhalbierungen ergeben würde. Validität. Definition. Bei der Prüfung der Validität wird analysiert, ob der Test in der Tat das misst, was er messen soll. Definition Ende. Validität bezieht sich auf die Frage, ob ein Test das misst, was er messen soll. Voraussetzung für eine Validität ist das Vorliegen einer reliablen Messung. Wenn ein Test unreliabel misst, ändert sich das Testergebnis bei jeder Messung. Erst wenn die Reliabilität der Messung sichergestellt ist, kann also nach der Validität der Messung gefragt werden. Dabei werden im Wesentlichen 3 Validitätsformen unterschieden: die Inhaltsvalidität, die kriterienbezogene Validität und die Konstruktvalidität. Inhaltsvalidität. Bei der Inhaltsvalidität wird lediglich vom Augenschein her überprüft, ob der Test das angezielte Merkmal abbildet. Bei einigen Merkmalen kann diese Art der Validitätsbestimmung ausreichend sein. Vor allem bei Motoriktests ist oft unmittelbar evident, dass der Test das Merkmal optimal abbildet. Wenn es darum geht, festzustellen, ob ein Kind laufen kann, ist der optimale Test, das Kind laufen zu lassen. In solchen Fällen wäre es unsinnig anzunehmen, dass der Test nicht valide ist. Kriterienbezogene Validität. Die Bestimmung der kriterienbezogenen Validität ist erforderlich, wenn nicht unmittelbar klar ist, ob ein Test ein Merkmal optimal abbildet. In diesem Fall ist es notwendig, nach Außenkriterien zu suchen, die ebenfalls das Merkmal abbilden. Der Test sollte dann mit diesen Außenkriterien korrelieren. Wenn ein Test beispielsweise seine Aussagen zum Entwicklungsstand am Lebensalter orientiert, dann sollten die Testergebnisse mit dem Lebensalter korrelieren. Kinder mit höherem Lebensalter sollten besser abschneiden als Kinder mit geringerem Lebensalter. Weitere Außenkriterien könnten Expertenurteile zum Entwicklungsstand sein, die mit den Testergebnissen korreliert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen anderen, schon existierenden Entwicklungstest einzusetzen und dessen Ergebnisse mit dem neuen Test zu korrelieren. Beide Testergebnisse müssten miteinander korrelieren, wenn sie dasselbe Merkmal messen sollen. Ein wichtiger Bestandteil der kriterienbezogenen Validität ist die prognostische Validität eines Entwicklungstests. Der Entwicklungstest sollte in der Lage sein, die künftige Entwicklung zu prognostizieren. Um dies zu überprüfen, kann man spätere Entwicklungsergebnisse mit dem zuvor gemessenen Entwicklungsstand in Beziehung setzen. Konstruktvalidität. Bei der Bestimmung der Konstruktvalidität wird der Frage nachgegangen, ob das Konstrukt, das erfasst werden soll, tatsächlich mit dem Erhebungsinstrument erfasst wurde. Viele Entwicklungsmerkmale sind lediglich Konstrukte, die nicht unmittelbar erkennbar sind, sondern nur erschlossen werden können. Beispiel. Ein Beispiel ist ein Konstrukt wie das Temperament des Kindes. Hier stellt sich beispielsweise die Frage, wie viele Temperamentsdimensionen unterschieden werden können. Dazu kann zunächst eine theoretische Konzeption erstellt werden, auf deren Basis dann ein Test mit verschiedenen Temperamentsdimensionen entwickelt wird. Im Anschluss stellt sich die empirische Frage, ob die theoretisch unterschiedenen Temperamentsdimensionen empirisch voneinander abgegrenzt werden können. Beispiel Ende. Bei der Konstruktvalidität stellt sich also die Frage, ob das theoretisch postulierte Konstrukt empirisch durch das entwickelte Erhebungsinstrument erfasst werden kann. Normierung. Als abschließende Phase der Testkonstruktion folgt die Normierung des Tests. Hier geht es um die Erhebung von Normen, an denen ein Testergebnis gemessen werden kann. Der Test wird an einer möglichst umfangreichen und repräsentativen Stichprobe durchgeführt. Die Ergebnisse späterer Testdurchführungen können dann mit dieser Normstichprobe verglichen werden. Man kann dann angeben, wie weit sich das Ergebnis des einzelnen Kindes von dem durchschnittlichen Ergebnis einer Bezugsgruppe gleichen Alters entfernt. Man benutzt dazu Z-Werte oder T-Werte, die aus der Normalverteilung abgeleitet sind, und angeben, wie weit der individuelle Wert eines Kindes vom Durchschnitt der Bezugsgruppe entfernt liegt. Siehe dazu Kapitel 10. Dadurch lässt sich eine Aussage darüber treffen, wie über- oder unterdurchschnittlich ein Kind im Verhältnis zu seinen Altersgenossen entwickelt ist. Liegt ein individuelles Testergebnis weit unterhalb der entsprechenden Altersnorm, spricht man von einer Entwicklungsverzögerung. Liegt das Ergebnis oberhalb der Altersnorm, spricht man von einer Entwicklungsbeschleunigung. Abschnitt 5.2. Beispiele für Entwicklungstests. Screening-Tests. Um einen raschen Eindruck über den Entwicklungsstand eines Kindes zu erhalten, bieten sich Screening-Tests an, die keinen hohen Zeitaufwand erfordern und lediglich eine allgemeine Aussage darüber zulassen, ob ein Kind altersentsprechend entwickelt ist oder ob gegebenenfalls Entwicklungsauffälligkeiten vorliegen. Bei Auffälligkeiten ist das Testergebnis durch den Einsatz weiterer, gegebenenfalls umfangreicherer Tests zu objektivieren und zu differenzieren. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die erweiterte Vorsorgeuntersuchung von Melchers et al. 2003. Es handelt sich hierbei um ein diagnostisches Instrument, das in Ergänzung zu den üblichen kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen U4 bis U9 eingesetzt werden kann. Die erweiterte Vorsorgeuntersuchung kann dementsprechend im Altersbereich von 3 bis 64 Lebensmonaten genutzt werden. Der Zeitbedarf liegt zwischen 10 und 20 Minuten. Das Instrumentarium ist dadurch sehr ökonomisch einsetzbar. Durch standardisierte Untersuchungen werden die Entwicklungsbereiche motorische Entwicklung, Sprachentwicklung und kognitive Entwicklung erfasst. Weiterhin wird den Eltern ein Fragebogen zur Erhebung früher Verhaltensauffälligkeiten vorgelegt. Mit diesem Instrument lässt sich lediglich feststellen, ob ein Entwicklungsbefund unauffällig ist, ob ein grenzwertiger Befund vorliegt oder ob eine Entwicklungsgefährdung besteht. Bei einem grenzwertigen Befund bzw. einer Entwicklungsgefährdung sind weitere Beobachtungen und gegebenenfalls eine differenziertere Diagnostik sowie unter Umständen die Einleitung von Interventionsmaßnahmen erforderlich. Detaillierte Angaben zur Reliabilität und Validität der erweiterten Vorsorgeuntersuchung liegen vor. Die Normierung erfolgte anhand einer Stichprobe von 1743 Kindern aus 6 Altersgruppen im Altersbereich zwischen 3 und 64 Lebensmonaten. Neben der erweiterten Vorsorgeuntersuchung ist das neuropsychologische Entwicklungsscreening von Petermann und Renzihausen 2005, das zum Einsatz in den ersten beiden Lebensjahren gedacht ist, als ein weiteres Screening-Verfahren für die frühkindliche Entwicklung zu nennen. Ein umfassendes Screening für das frühe Kindesalter bietet weiterhin das BICO-Screening von Seger, Holodinski und Souvenir 2014, das aus dem Forschungsprojekt Bildung im Kindergarten organisieren entstanden ist und daher seinen Namen erhalten hat. Mit diesem Screening-Verfahren kann die altersgerechte Entwicklung von Kindern im Alter von 3 bis 7 Jahren im sprachlichen, numerischen, motorischen und sozioemotionalen Bereich erfasst werden. Das Verfahren kann beispielsweise im Kindergarten zur Entwicklungsdokumentation und Entwicklungsförderung genutzt werden. Allgemeine Entwicklungstests. Als Beispiel für einen allgemeinen Entwicklungstest, der über den Anspruch, ein kurzes Screening-Verfahren zu sein, hinausgeht, ist der Wiener Entwicklungstest von Kastner-Koller und Daimann 2012 zu nennen. Dieses Instrumentarium überprüft 6 für die Entwicklung zwischen 3 und 6 Jahren relevante Funktionsbereiche. Es handelt sich um Motorik, visuelle Wahrnehmung, kognitive Entwicklung, Sprache, Lernen und Gedächtnis sowie sozial-emotionale Entwicklung. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Beispielaufgaben aus dem Wiener Entwicklungstest. Exkurs: Beispielaufgaben aus dem Wiener Entwicklungstest. Im Bereich Lernen und Gedächtnis soll das Kind beispielsweise die in einem Schatzkästchen versteckten Gegenstände wiederfinden. In dem Schatzkästchen werden mehrere Gegenstände versteckt und das Kind soll sich merken, in welcher Schublade sich welcher Gegenstand befindet. Der Testleiter kodiert, wie viele Gegenstände sich das Kind nach einmaliger Darbietung der Gegenstände in dem Schatzkästchen gemerkt hat. Unmittelbare Reproduktion. Danach werden die Verstecke der Gegenstände systematisch gelernt. Und zwar so lange, bis das Kind alle Dinge auf Anhieb findet. Es wird die Anzahl der benötigten Lerndurchgänge notiert, bis maximal 10 Lerndurchgänge erreicht sind. Danach wird abgebrochen. Dann wird das Schatzkästchen entfernt und es werden andere Aufgaben durchgeführt. Nach 20 Minuten wird es wieder hervorgeholt und es wird wieder gefragt, wo welcher Gegenstand versteckt ist. Insgesamt gibt dieser Aufgabentyp Aufschluss über die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten eines Kindes. Bei einem weiteren Aufgabentyp zu diesem Entwicklungsbereich werden dem Kind Zahlenreihen unterschiedlicher Länge genannt und das Kind soll sie reproduzieren. Im Bereich der kognitiven Entwicklung geht es beispielsweise darum, vorgegebene Muster mit Mosaiksteinen zu legen, während im Bereich der Motorik ein sogenannter Lernbär zum Einsatz gelangt, bei dem verschiedene Formen von Verschlüssen, wie beispielsweise das Binden einer Schleife, bewältigt werden sollen. Exkurs Ende. Die Durchführungsdauer liegt beim Wiener Entwicklungstest zwischen 75 und 90 Minuten. Es liegen nicht nur Angaben vor, die die Reliabilität und Validität des Verfahrens belegen, sondern auch eine Normierung mit einer Stichprobe von über 1200 österreichischen und deutschen Vorschulkindern. Neben dem Wiener Entwicklungstest sind weiterhin der Entwicklungstest 6 Monate bis 6 Jahre von Petermann, Stein und Macher 2008 sowie die Bailey Scales of Infant and Toddler Development 3rd Edition von Bailey 2006 zu nennen. Der zuletzt genannte Entwicklungstest ist vor allem im internationalen Bereich sehr gebräuchlich. Spezielle Entwicklungstests. Neben den allgemeinen Entwicklungstests, die die Entwicklung über mehrere Funktionsbereiche hinweg erfassen, gibt es spezielle Entwicklungstests, die auf einzelne Funktionsbereiche wie Sprache oder Motorik bezogen sind. Auch hierzu soll im Folgenden exemplarisch ein Verfahren vorgestellt werden. Es handelt sich um den Marburger Sprachverständnistest für Kinder, MSVK, von Elben und Lohaus, 2000. Marburger Sprachverständnistest für Kinder. Dieses Verfahren von Elben und Lohaus, 2000, prüft das Sprachverständnis von Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren in den Bereichen Semantik mit den Untertests passiver Wortschatz und Wortbedeutung, Syntax mit den Untertests Satzverständnis und Instruktionsverständnis und Pragmatik mit den Untertests personenbezogene Sprachzuordnung und situationsbezogene Sprachzuordnung. In allen Untertests wird mit Bildmaterial gearbeitet. Den Kindern werden jeweils Sprachäußerungen präsentiert, die sie anschließend dem korrekten Bild bei jeweils mehreren Auswahlbildern zuordnen sollen. Von den Kindern selbst werden keine Sprachäußerungen verlangt. Es geht vielmehr ausschließlich um das Sprachverständnis. Im Bereich der situationsbezogenen Sprachzuordnung werden den Kindern beispielsweise 3 Situationen bildlich präsentiert und sie sollen die Sprachäußerung »Nimm den Regenschirm mit« dem Bild zuordnen, zu dem die Sprachäußerung passt. Die Abbildung 5.3 des gedruckten Buches zeigt eine Beispielaufgabe aus dem Test. Zu jedem Untertest gibt es jeweils mehrere Aufgaben, die von den Kindern zu lösen sind. Zum MSVK liegen ebenfalls Angaben zu Reliabilität und Validität vor, sowie Vergleichsnormen für Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren. Weitere Sprachentwicklungstests. Neben dem Marburger Sprachverständnistest für Kinder gibt es eine Reihe weiterer Sprachentwicklungstests. Hervorzuheben sind der Sprachentwicklungstest für 2-jährige Kinder von Grimm 2000 sowie der Sprachentwicklungstest für 3- bis 5-jährige Kinder von Grimm 2010. Darüber hinaus gibt es ein Sprachscreening für das Vorschulalter, das aus dem Sprachentwicklungstest für 3- bis 5-jährige Kinder abgeleitet wurde. Den Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4 bis 8 Jahren von Angermeier 2007 sowie den Elternfragebogen für die Früherkennung von Risikokindern von Grimm und Doyle 2006. Spezielle Entwicklungstests zu verschiedenen Teilbereichen. Neben der Sprachentwicklung gibt es vor allem für die Bereiche Motorikentwicklung, Wahrnehmungsentwicklung, kognitive Entwicklung und Sozialverhalten weitere spezielle Entwicklungstests. Eine Übersicht findet sich unter anderem im Brickenkamp-Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests von Brähler, Holling, Leutner und Petermann, 2002. Für die Praxis: Beobachtung und Abklärung bei Hinweisen auf Entwicklungsabweichungen. Auch wenn es nicht immer notwendig ist, formelle Entwicklungstests durchzuführen, ist es in jedem Fall sinnvoll zu beobachten, ob sich ein Kind altersgerecht entwickelt. Wichtige Anhaltspunkte ergeben sich aus den vorgesehenen ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen, die Aufschlüsse über mögliche Gefährdungen für eine normale körperliche und geistige Entwicklung liefern. Weiterhin lassen sich auch aus Vergleichen mit anderen, gleichaltrigen Kindern und aus Ratgebern Hinweise entnehmen. Bei einem Verdacht auf bedeutsame Entwicklungsabweichungen sollte eine genauere Abklärung durch Experten, Kinderärzte, Kinderpsychologen etc. erfolgen, um gegebenenfalls rechtzeitig mit Interventionen zu beginnen. Praxisbeispiel Ende. Abschließend ist zum Testeinsatz im Kindesalter zu sagen, dass die Testergebnisse niemals unkritisch betrachtet werden sollten, sondern dass immer auch zu berücksichtigen ist, unter welchen Bedingungen ein Testergebnis zustande gekommen ist. Gerade in der Entwicklungsdiagnostik kann dies ein Problem sein, da der Zustand, in dem sich ein Kind bei der Testdurchführung befand, sein Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflussen wird. Nachdem nun die wesentlichen begrifflichen, theoretischen und methodischen Grundlagen der Entwicklungspsychologie dargestellt wurden, werden im Folgenden inhaltliche Befunde zur Entwicklung im Kindes- und Jugendalter im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Am Anfang steht dabei die frühe Kindheit.